herzliches Willkommen zu meinem Podcast Leuchtturm sein, der Podcast für eine geborgene Kindheit. Meine Vision ist es, dass Kinder durch die Begleitung ihrer Bezugspersonen ein starkes Selbstwertgefühl entwickeln und darüber zu selbstbewussten, glücklichen und liebevollen Menschen heranwachsen. Mein Name ist Martina Stotz und als Doktorin der Pädagogik, Wissenschaftlerin im Bereich der Entwicklungs- und Familienpsychologie sowie als Erziehungs-, Familien- und Paarberaterin unterstütze ich Eltern durch meine Online-Kurse und in Beratungen. Ich vermittle vor allem ganz praktische und sofort umsetzbare Handlungsstrategien, die Eltern dabei helfen, selbstsicher und erziehungskompetent auf ihre Kinder zu reagieren. Schau gerne auch auf meinem Instagram-Profil vorbei und wenn du möchtest, sichere dir meine E-Books für 0 Euro zum Thema gewaltfrei Grenzen zeigen, Kinderängste begleiten sowie Bindung und Urvertrauen. Klicke einfach auf die Links in den Shownotes und hol dir die E-Books für 0 Euro. Danke, dass du da bist und meine Vision unterstützt. Sei dein Leuchtturm und darüber der Leuchtturm für dein Kind. Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Podcast-Folge zum Thema elterlicher Ungleichbehandlung von Geschwistern vorbeugen. Ich weiß nicht, ob ihr mich schon länger kennt, dann wisst ihr vielleicht auch, dass ich lange Zeit Geschwisterforscherin war und mich intensiv mit der Frage beschäftigt habe, was brauchen Kinder eigentlich, um sich geliebt zu fühlen. Deswegen habe ich mich auch intensiv mit der Bindungstheorie beschäftigt, mit familiären Beziehungen, unter anderem eben auch mit der wichtigen Frage, was können Eltern eigentlich tun, damit sich ihre Kinder gleichermaßen geliebt fühlen. Und das ist auch der Grund, warum es jetzt auch ein Webinar gibt in der kommenden Woche am 12.2. und 13.2. zum Thema Geschwistern gerecht werden, wenn es einfach ein absolutes Herzensthema von mir ist. Und ich möchte gerne ein paar Forschungsergebnisse mit euch teilen, die euch dabei helfen, dass ihr eure Kinder nicht unbewusst bevorzugt. Denn ich weiß, dass Eltern, die ihre Kinder bedürfnisorientiert erziehen, ganz, ganz stark bemüht sind, dass sie eben beiden Kindern gerecht werden. Und ich kenne auch viele Eltern, die zu mir in die Beratung kommen, die sagen, oh Martina, ich fühle mich einfach einem Kind näher oder ein Kind challenged mich einfach total. Und was gibt es denn da für Strategien, um beiden Kindern das zu geben, was sie brauchen? Und ich starte gerne gleich mal mit einer Definition von elterlicher Ungleichbehandlung. Das wird in der Forschung genauso benannt, denn es gibt einen großen Unterschied zwischen einer reinen Ungleichbehandlung, also ein Kind bekommt mehr, zum Beispiel Liebe, oder ein Kind wird zum Beispiel weniger bestraft oder belehrt. So wird es in der Forschung rein vom Maß her unterschieden. Nur ist es eben so, dass eine Ungleichbehandlung wirklich nur dann negative Auswirkungen hat, wenn das Kind sich auch ungerecht behandelt fühlt. Das heißt, man sagt in der Forschung, dieser Aspekt des Gerechtigkeitserlebens ist ganz entscheidend. Denn wenn ein Kind weiß, okay, die Mama ist heute vielleicht strenger mit mir oder sagt mir vielleicht heute öfter, was ich irgendwie anders machen soll. Und das Kind allerdings spürt, okay, das ist irgendwie auch angemessen, denn heute ja habe ich mich vielleicht auch nicht an die Regeln gehalten, heißt es nicht unbedingt, dass das gleich negative Auswirkungen hat. Das heißt, erst wenn sich ein Kind wirklich richtig ungerecht behandelt fühlt und das über einen langen Zeitraum hinweg, hat es eben auch negative Auswirkungen. Das nimmt euch vielleicht auch gleich zu Beginn so ein bisschen den Druck, denn wir brauchen nicht perfekt sein im Umgang mit Kindern. Es geht eben darum, dass sie sich langfristig gesehen und gehört und geliebt fühlen. Und da gehört es eben manchmal auch dazu, dass ihr vielleicht an einem Tag ja genervter seid oder ein Kind sich so verhält, wie ihr euch das nicht wünscht und ihr vielleicht dann auch manchmal ins Belehren rutscht und dass das eben nicht sofort negative Auswirkungen haben muss. Das nimmt, finde ich, immer ganz, ganz viel Last von den Schultern. Ich möchte euch heute von den Ursachen von negativer elterlicher Ungleichbehandlung erzählen, denn wie gesagt, es sind eben Verhaltensweisen, die Kinder langfristig auch belasten. Und dazu gehört vor allem, wenn Eltern unbewusst die Verhaltensweisen zeigen. Damit meine ich, sie haben vielleicht selber in ihrer Kindheit mitbekommen, dass man besonders brav sein muss. Und dann ist da vielleicht ein Kind in der Familie, das nicht so angepasst ist oder das seine Impulse nicht so gut kontrollieren kann. Und das führt dann automatisch dazu, dass ich mit diesem Kind dauerhaft viel, viel strenger bin, weil ich ja aus meiner eigenen Familie, aus der Herkunftsfamilie gelernt habe, man muss brav sein. Das heißt, so alte Überzeugungen aus der Herkunftsfamilie, die dürft ihr gerne mal hinterfragen. Und vielleicht habt ihr Lust, nach der Podcast-Folge mal aufzuschreiben, was man bei euch zu Hause, also in der Herkunftsfamilie, denn alles so musste. Man muss brav sein, man muss leise sein, man muss vielleicht auch immer sofort auf die Eltern hören. Das sind so Überzeugungen, die dazu führen, dass sich ein Kind langfristig benachteiligt fühlen kann. Und deswegen ist es wichtig, das eigene, das, was ihr erlebt habt, gut zu reflektieren und sich wirklich zu überlegen, was davon will ich eigentlich wirklich übernehmen und was will ich davon loslassen. Eine weitere Ursache, die in der Forschung oft diskutiert wird, ist zum Beispiel der Einfluss des Geschlechts. Also werden zum Beispiel Mädchen häufiger bevorzugt als Jungen. Und das ist zum Beispiel spannend, denn tatsächlich ist es so, dass sich anscheinend Mädchen auch wahrscheinlich über die Generationen hinweg angepasster verhalten, also mehr Mädchen verhalten sich angepasster als Jungen und deswegen tatsächlich so eine Tendenz da ist, dass Mädchen häufiger bevorzugt werden. Und da gibt es allerdings noch ganz viel Forschungsbedarf und eigentlich ist momentan die Forschungslage so, dass man sagt, nee, das Geschlecht spielt keine so große Rolle mehr, nur es gibt eben so eine Tendenz, dass Mädchen häufiger bevorzugt werden. Dann hat man sich viel mit der Frage natürlich der Geschwisterposition auseinandergesetzt. Es gibt ja immer so diese Aussage, ja, die Nesthäkchen werden auf jeden Fall bevorzugt, die mittleren, die werden auf jeden Fall benachteiligt, weil die werden zu wenig gesehen und die Erstgeborenen werden häufiger auch benachteiligt. Und da ist es ganz spannend, dass eigentlich auch die Forschung zeigt, dass die Geschwisterposition gar nicht so wichtig ist, sondern dass es eher darum geht, was macht denn die Geschwisterposition mit den Eltern? Also damit meine ich, dass zum Beispiel, wenn ich jetzt als Mama oder Papa mit dem zweiten Kind mehr Erziehungserfahrungen habe, dass ich vielleicht schon entspannter mit diesem Kind umgehen kann, wohingegen ich vielleicht beim Erstgeborenen noch viel ängstlicher, unsicherer war. Deswegen ist so eine Tendenz da, dass eigentlich die später geborenen Kinder profitieren und dadurch ein bisschen bevorzugt sind. Und natürlich, was wirklich beobachtet werden konnte, ist, dass Eltern, die ihr Nesthäkchen vielleicht auch mit einem größeren Altersabstand bekommen, bevorzugen, weil sie auch Angst haben vor diesem sogenannten Empty-Nest-Syndrom. Das heißt, die jüngeren Kinder sind dann einfach auch ein Stück weit dafür da, teilweise das eigene Bedürfnis nach Nähe und Geborgenheit zu erfüllen. Und da kann es allerdings auch passieren, dass das wieder zu Benachteiligung führt, denn wenn ein Kind ein Nesthäkchen am Ende das Gefühl hat, ich bin jetzt verantwortlich, dass es Mama oder Papa gut geht und viele Nesthäkchen haben deswegen auch Angst auszuziehen oder ihre Eltern alleine zu lassen, sage ich mal. In diese Rolle sollten Nesthäkchen also auf keinen Fall rutschen. Da könnt ihr auch gerne nochmal reflektieren, falls ihr schon ältere Kinder habt, dass ihr da vielleicht drauf achtet. Und andererseits haben natürlich Nesthäkchen auch wieder viele Vorteile, weil Eltern einfach oft beim dritten Kind entspannter sind und ja viel mehr durchgehen lassen. Und man sagt ja immer so, beim dritten Kind ist man einfach viel lockerer bei allem. Das erste Kind wird irgendwie noch mit Sonnencreme eingecremt und am besten noch mit einem dicken Neoprenanzug, dass ja nichts passiert. Und beim dritten Kind ist es dann auch schon wurscht, da gibt es vielleicht noch den Sonnenhut. Und ja, genau, es ist einfach so, dass viele Eltern beim ersten Kind sehr, sehr viel genauer hinschauen und angespannter sind. Und das ist nicht unbedingt eben förderlich und kann zu einer Benachteiligung führen. Das heißt also, die Geschwisterposition wird auch extrem überschätzt. Übrigens auch die mittleren Kinder, zeigt die Forschung, sind nicht benachteiligt, denn die sind oft sehr gewohnt, dass sie sowieso nie diese uneingeschränkte Aufmerksamkeit haben und deswegen fehlt ihnen oft auch gar nichts, weil sie diese Position eigentlich ganz genau kennen. Da war schon jemand da und dann kommt vielleicht sogar noch jemand. Wichtig ist natürlich trotzdem immer zu gucken, dass die mittleren Kinder nicht durchrutschen, weil anscheinend mittlere Kinder anpassungsfähiger sind und sich oft häufig besser zurücknehmen können. Wie gesagt, das sind alles nur Tendenzen. Da zeigt die Forschung kein einheitliches Ergebnis. Nur spannend ist es für euch vielleicht trotzdem. Gucken wir dann noch auf die Anzahl der Geschwisterkinder. Und zwar ist es so, dass es anscheinend so ist, je höher die Anzahl der Geschwisterkinder ist, desto mehr steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind benachteiligt wird. Was anscheinend damit zu tun hat, dass Eltern mit mehr Kindern auch belasteter sind. Und natürlich, wenn man selber gestresster ist, angespannter ist, passiert es vielleicht auch, dass ich ein Kind nehme, sozusagen unbewusst als Sündenbock, das vielleicht auch nicht so gut mitmachen kann oder weniger angepasst ist. Und dieses Kind wird dann vielleicht benachteiligt. Allerdings ist es auch da so, dass es immer darauf ankommt, in welcher Entwicklungsphase dann die unterschiedlichen Kinder sind. Das heißt, vielleicht ist eine Zeit lang das erstgeborene Kind bevorzugt, weil es eine Zeit lang alleine war oder weil es besonders gut mitgemacht hat. Dann gibt es vielleicht auch eine Phase, wo das Nesthäkchen bevorzugt wird. Und es wechselt übrigens natürlich auch zwischen Mama und Papa oder Papa und Mama, je nachdem, wie die Kinder eben in bestimmten Entwicklungsphasen sich auch verhalten. Das ist ja immer so, dass sich das gegenseitig beeinflusst. Und das ist auch das Schwierige an Erziehung, dass es ja nie so ist, dass es immer nur in eine Richtung geht, sondern ein Kind ist zum Beispiel in einer bestimmten Phase ja besonders autonomiebedürftig. Und der Vater hat plötzlich mit dem Kind, das vorher total entspannt für ihn war, ein riesiges Thema, weil er nicht mit dem Autonomiebedürfnis umgehen kann. Das heißt, oft ist es so, die Kinder, die jünger sind, sind dann vielleicht so der kleine Liebling von der Mama oder vom Papa. Und dann kommt das Kind plötzlich in die Autonomiephase, hat einen eigenen Willen. Und das ist dann was, was vielleicht ein Elternteil total triggert, weil es selber als Kind nie selber entscheiden durfte und sein Autonomiebedürfnis nicht ausleben durfte. Und das führt dann dazu, dass das Kind für eine Zeit lang benachteiligt wird. Das heißt, es kommt also auch immer auf die Entwicklungsphasen an, finde ich auch nochmal total spannend, sich das bewusst zu machen, dass das einfach auch wechseln kann. So, jetzt haben wir diese drei strukturellen Merkmale, sagt man dazu, die Geschwisterposition, das Geschlecht und auch die Anzahl der Kinder. Und zusammenfassend kann man sagen, es gibt da Tendenzen, aber keine eindeutige Ursache für elterliche Ungleichbehandlung. Gucken wir uns jetzt nochmal die Persönlichkeitsmerkmale der Kinder an, weil die sind tatsächlich entscheidend. Das heißt, wenn ein Kind auf die Welt kommt, total entspannt, am besten gleich mal ganz viele Stunden schläft und wenig weint, dann ist natürlich das so, dass es weniger unangenehme Gefühle bei den Eltern auslöst. Wohingegen ein Kind, das ganz viel weint, das vielleicht ganz sensitiv ist, das high need ist, natürlich die Eltern viel mehr fordert und dann dazu führen kann, dass es mehr unangenehme Gefühle gibt, die beim Elternteil ausgelöst werden. Und das kann natürlich langfristig zu einer Benachteiligung dieses Kindes führen, weil ich ständig das Gefühl habe, immer wenn dieses Kind da ist, geht es mir schlecht. Und dann können eben auch langfristig so negative Gefühle dem Kind gegenüber entstehen. Und dafür verurteilen sich Eltern leider ganz häufig. Das habe ich oft in der Beratung, wo ich dann immer sage, es ist doch völlig klar, dass du ganz erschöpft bist. Und wenn dann ein Kind da ist, das ständig diese Erschöpfung und die Wut und das Genervtsein in einem auslöst, dann dürfen diese Gefühle da sein. Und das übe ich dann mit Eltern ganz stark, dass sie sich annehmen mit ihren Gefühlen, dass sie eben ganz klar erkennen, das hat gar nichts mit meinem Kind zu tun, sondern einfach mit der besonderen Situation und auch natürlich mit diesen Dingen, die mein Kind mitbringt. Und trotzdem lieben Eltern ihr Kind natürlich über alles, nur ist es eben herausfordernd und kann dann eben auch dazu führen, dass man mal genervter mit dem Kind umgeht, dass man nicht ganz so geduldig sein kann. Und auch das ist ganz natürlich und normal, weil es ist eben einfach so eine Wechselbeziehung, die darüber entsteht. Das heißt, Eltern dürfen dann lernen, mit mir in Beratungen erstmal ihre Gefühle anzunehmen, zu schauen, warum triggert mich zum Beispiel dieses Verhalten so. Und dann machen wir viel innere Kindarbeit und zum Beispiel auch über die Bindungsinsel machen das viele, die ich begleite. Das ist mein Mitgliederbereich, wo ich Eltern wirklich wöchentlich unterstütze, damit sie da einfach ihre eigenen Themen auflösen. Und dann sage ich auch oft gerne, das sind die sogenannten Helferkinder, die einem selber dabei helfen, die eigenen Themen aufzuarbeiten. Das sind also nicht die benachteiligten Kinder, sondern die Helferkinder. Was auch häufig passiert, ganz unbewusst, ist, dass Eltern das eigene, was sie erlebt haben aus ihrer Herkunftsfamilie, einfach so weiterleben. Also wenn zum Beispiel in der Herkunftsfamilie der Papa immer besonders liebevoll mit der Tochter umgegangen ist, dann ist es was sich wirklich übertragen kann. Das sind so Muster, die mitgenommen werden. Oder es ist eben so, dass zum Beispiel selber auch ein benachteiligtes Kind in der Herkunftsfamilie da war und man deswegen auch in der eigenen Familie auch ein Kind benachteiligt. Man spricht da vom sogenannten Wiederholungszwang. Und der ist eben nicht zu unterschätzen und da dürfen Eltern immer gut reflektieren und darauf achten, dass sie nichts wiederholen, was ihnen eigentlich selbst sogar geschadet hat. Das heißt, häufig geht aus Befragungen hervor, benachteiligen Väter die eigenen Söhne, wenn sie selbst vom Vater benachteiligt wurden. Und das ist eigentlich total spannend, denn man sollte eigentlich denken, nee, also wenn ich das selbst erlebt habe, dann möchte ich das doch unbedingt anders machen. Nur das geht eben nur, wenn ich das auch reflektiere, wenn ich das erkenne, wenn ich auch die Verletzungen, die ich darüber vielleicht als Kind erfahren habe, heile und dahinschaue. Ja, und dann konnte nachgewiesen werden, dass eben auch die eigenen Erfahrungen, also das eigene Selbstwertgefühl, eine große Rolle spielt. Das heißt, Eltern, die selber ein starkes Selbstwertgefühl haben, neigen weniger dazu, ein Kind zu benachteiligen oder ein Kind zu bevorzugen. Das ist relativ einfach zu erklären, denn wenn ich selber ein niedriges Selbstwertgefühl habe, dann ist es natürlich hilfreich, wenn ich ein Kind habe, das sozusagen mein Sonnenschein ist, das vielleicht überall anerkannt ist. Und ich selber wurde als Kind vielleicht nicht anerkannt oder ich selber werde vielleicht als erwachsene Person auch nicht so anerkannt, dann ist es so ein bisschen so, als könnte man sich in der Sonne des eigenen Kindes sonnen. Und dann wertet man sich manchmal über das eigene Kind auf, gerade dann, wenn das vielleicht so ein Sonnenkind ist. Und da dürfen Eltern eben auch genau hinschauen, dass das nicht passiert. Und dann konnte auch noch gezeigt werden, ein ganz, ganz starker Faktor ist, wenn ich mich mit dem Kind wahnsinnig gut identifizieren kann, wenn das Kind so ein bisschen so wird wie meine beste Freundin, mein bester Freund, wir gleiche Interessen haben, wir uns ähnlich sind, wir über gleiche Themen nachdenken, dann passiert es eben leicht, dass dieses Kind im Vergleich zu einem anderen Kind, das vielleicht jetzt nicht mein Hobby hat oder das vielleicht ganz andere Interessen hat oder insgesamt ganz anders ist wie ich, das kann dann dazu führen, dass man dieses Kind benachteiligt. Wobei, was spannend ist, gerade dann, wenn ein Kind einem besonders ähnlich ist in nicht zu angesehenen Charaktermerkmalen, zum Beispiel, ich mache ein Beispiel, wenn ich selber ganz viel rede und nie anderen Raum lassen kann und ich dann selber ein Kind bekomme, das auch die ganze Zeit redet und andere überfährt, dann ist es ja wie so ein unangenehmer Spiegel und dann kann es auch zu Benachteiligung führen, dass man sich denkt, oh Gott, ich kann gar keine Zeit mit dir verbringen, weil du erinnerst mich ständig an meine Charaktereigenschaften, die ich bei mir nicht annehmen kann. Und da hilft es dann, wenn Eltern sagen, okay, ich nehme mich an mit meiner Eigenschaft, dass ich viel rede, das ist sehr unterhaltsam für andere und gleichzeitig weiß ich, ich möchte an mir arbeiten, dass ich auch anderen Raum gebe. Nur der Weg geht da immer über die Selbstannahme, also sich auch so zu akzeptieren, wie man ist, dass man zum Beispiel viel redet und dann kann darüber eben auch passieren, dass man das Kind leichter akzeptieren kann. Ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass belastende Familienverhältnisse dazu führen, dass es einen Sündenbock in der Familie gibt und das hängt damit zusammen, wenn Paare zum Beispiel ganz viel streiten, wenn es ganz, ganz schlimme, destruktive Paarkonflikte gibt, kann das wirklich begünstigen, dass ein Kind diese Last und Bürde tragen muss. Auch wenn die finanziellen Verhältnisse in der Familie sehr prekär sind, wenn Eltern existenzielle Ängste haben, kann das dazu führen, dass immer das Kind, das vielleicht einen zusätzlich noch belastet, benachteiligt wird. Das ist ja klar, wenn Eltern so am Anschlag sind, dann ist es auch anstrengend, wenn ich dann ein Kind habe, das vielleicht immer Nein sagt, das gefühlsstark ist, das einen einfach wahnsinnig fördert. Ich sage ja auch gerne bedürfnisstark ist, denn wenn die eigenen elterlichen Bedürfnisse durch diese belastete Familiensituation nicht mehr erfüllt sind, dann ist es klar, dass Eltern einfach ungeduldiger mit diesem Kind umgehen und es dann wie eine zusätzliche Belastung empfunden wird. Ihr seht also, es gibt zahlreiche Faktoren, die dazu führen können, dass ein Kind benachteiligt oder auch bevorzugt wird. Und mir ist nochmal ganz, ganz wichtig, dass wirklich nachgewiesen werden konnte, einheitlich, dass das Erziehungsverhalten und die Kompetenz, wie Eltern erziehen, also wirklich diese Erziehungskompetenz auch, absolut verhindern kann, dass ein Kind benachteiligt wird oder ein Kind bevorzugt wird. Das heißt, das, was ihr hier tut, dass ihr gerade diesen Podcast hört, dass ihr vielleicht jetzt in der kommenden Woche beim Webinar mit dabei seid, das führt dazu, dass ihr wirklich vorbeugt, dass ihr präventiv darauf achtet, dass beide Kinder das bekommen oder auch mehrere Kinder das bekommen in der Familie, was sie brauchen, dass alle Kinder ein starkes Selbstwertgefühl entwickeln können. Und deswegen möchte ich euch auch abschließend nochmal ganz, ganz herzlich einladen in mein Webinar für 0 Euro. Das kostet nichts. Ihr könnt euch einfach eintragen mit eurer E-Mail-Adresse zum Thema Geschwistern gerecht werden. Ich zeige euch in diesem Webinar 5 Strategien, wie sich eure Kinder geliebt fühlen. Das sind ganz praktische Alltagsstrategien. Also jetzt weniger Forschungsergebnisse wie heute in der Podcast-Folge, sondern ich zeige euch wirklich, wie könnt ihr das praktisch umsetzen, was könnt ihr machen, damit eure Kinder sich gesehen, gehört und absolut geliebt fühlen. Und ich freue mich riesig auf dieses Webinar. Am Ende des Webinars gibt es für alle Live-TeilnehmerInnen nochmal ein kleines Geschenk, eine kleine Überraschung. Und ich stelle am Ende des Webinars auch meinen großen Geschwisterkurs vor, der ist ganz praxisnah. Da zeige ich euch nochmal alles, was im Geschwisterkurs vorkommt, weil den habe ich gemeinsam mit Eltern entwickelt und es gibt insgesamt 15 typische Geschwisterkonflikte. Da habe ich Kategorien gebildet und diese 15 Geschwisterkonflikte werden in Rollenspielen gelöst. Das heißt, du kriegst ganz viele konkrete Handlungsstrategien für den Alltag und kannst dir das dann anhören und anschauen. Und im Geschwisterkurs wird auch viel innere Kindarbeit gemacht, damit eben auch diese alten Verletzungen aus der Kindheit sich nicht auf die Kinder in der Familie übertragen und sich das nicht in so einem Verhalten zeigt, der Eltern des Kindern eben schaden kann. Das heißt, sei gerne im Webinar mit dabei. Du findest den Link zur Eintragung in den Shownotes entweder am Mittwochabend um 20 Uhr, also am 12.02. oder am 13.02., das ist der Donnerstag, morgens um 10 Uhr, kannst du mit dabei sein. Und falls du es nicht live schaffst, dabei zu sein, trage dich doch gerne für den 13.02. ein. Da haben sich weniger angemeldet, denn die Plätze sind begrenzt und dann kriegst du die Aufzeichnung zugeschickt per Mail, genau. Einfach über die Eintragung, über die Anmeldung. Du brauchst gar nicht mehr tun, außer dich eben eintragen und das passiert dann automatisch. Ich freue mich so sehr auf das Webinar mit euch. Es haben sich schon so viele Menschen angemeldet. Ich bin wahnsinnig dankbar und freue mich, dass ich dieses Herzensthema mal wieder intensiver mit euch teilen darf. Tschüss!